Der Psalm 23, ich finde ihn so schön, diesen Psalm. Der Herr ist unser Hirte, er passt auf uns auf. Er führt uns und er bewahrt uns. Nun, ich habe oft an diesen Psalm gedacht, wenn ich in den Missionsfeldern unterwegs war, wenn ich irgendwo im Weltfeld gepredigt habe, mit Missionsarbeit gemacht habe. Und da gibt es diesen Psalm, an den ich oft denke, aber es gibt einen Vers, den ich immer auf dem Herzen trage, wenn ich in gefährliche Situationen hineinkomme, wenn ich zum Beispiel in militärisches Gebiet gehe, wo vielleicht Bürgerkriege sind oder Minenfelder und ich muss da durch, dann habe ich immer einen Vers im Kopf. Und dieser Vers ist Philipper 1, Vers 6. Und das soll der Grundvers unserer Predigt sein. Philipper 1, Vers 6. Paulus schreibt hier, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Paulus sagt, ich bin davon überzeugt, dass derjenige, der in euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Und hat Jesus nicht in euch das gute Werk schon begonnen? Und ist nicht schön zu wissen, dass er es auch vollenden wird bis zu seiner Wiederkunft? Jesus Christus hat dein Leben in die Hand genommen und er verspricht dir, ich bin das Alpha, ich bin auch das Omega. Ich bin der Anfang und ich bin auch der Vollender deines Glaubens. Ich habe das gute Werk begonnen, ich werde es auch abschließen. Nun, wir hatten gerade eben schon darüber gesprochen, dass Jesus Christus wie unser Hirte ist, der auf uns aufpasst. Nun, wir sagten ja schon, dass wir Schafe sind, aber schaut mal, wie Petrus das ausdrückt. Im ersten Petrusbrief, wir kennen diesen Text aus der Sabbatschule, 1. Petrus 2, Vers 25. Petrus sagt, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Ihr habt euch bekehrt zu dem Hirten und zu dem Hüter eurer Seelen. Derjenige, der auf deine Seele aufpasst. Zu dem seid ihr jetzt gekommen. Nun, er nennt uns Schafe. Ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, bis ihr Christus gefunden habt. Und seit ihr Christus gefunden habt, führt er euch auf dem guten Wege. Und er ist der Hirte und der Hüter eurer Seelen. Der gute Hirte, der auf euch aufpasst. Nun, warum ist das notwendig, dass wir diesen Hirten haben, der auch uns aufpasst? Was für natürliche Feinde hat ein Schaf in der Bibel? Den Wolf, genau, in der Bibel. Wir kennen das Bildnis von dem Wolf, sogar die Wölfe, die in eurer Mitte aufstehen. Was noch? Der Bär. Wer hat das gesagt? Genau, danke. Der Bär. Der Bär taucht auch in der Bibel auf als ein Jäger der Schafe. Welches Tier noch? Der Adler. Ja, danke. Ein Sinnbild auch für die Chaldäer, danke. Was für der? Der Löwe. Das sind alles so Feinde, die Schafe haben. Nun, ein Schaf hat keine natürlichen Waffen. Also weder Zähne noch Klauen. Besonders schnell rennen kann es auch nicht. Allerdings schneller als Ronny. Nun, ein Schaf kann sich eigentlich nicht verteidigen. Aber es hat Feinde. Und in der Bibel werden all diese Feinde genannt, die wir gerade gehört haben. Und ich möchte auf diesen einen besonders eingehen. Der Löwe. Nun, der Löwe als Feind der Schafe ist in der Bibel ein Symbol für den Satan, nicht wahr? Für den Teufel. Der Teufel, der versucht, die Schafe zu reißen. Und das macht er übrigens geschickt, dieser Löwe. Ein Löwe pirscht sich an die Herde ran, dann brüllt er einmal ganz laut und die Schafe haben Angst und sprengen auseinander. Weg vom Hirten. Und dann schnappt er sich die, die außen ganz weit weggelaufen sind. Das versucht Satan in unserem Leben auch, uns Angst zu machen, damit wir vom Hirten wegkommen. Denn beim Hirten sind wir sicher, aber weg vom Hirten können wir uns nicht gegen den Löwen verteidigen. Satan macht das so. Nun, unser Hirte in der Bibel ist Jesus Christus. Jesus Christus möchte uns beschützen vor dem Löwen. Und was für Hirten kennen wir in der Bibel? Wer kennt einen Hirten in der Bibel? David zum Beispiel. oder auch Mose und viele andere. Aber in die Geschichte von David gucken wir einmal rein. Wir gucken uns diesen Hirten David einmal an, der ja ein Sinnbild ist für Jesus Christus. Im 1. Samuel Kapitel 17. 1. Samuel 17, Vers 34 bis 35, 34 und 35. 1. Samuel 17, 34 und 35. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Wenn ein Bär oder ein Löwe kam und ein Schaf aus der Herde gestohlen hat und schon im Maul hatte und er nahm es hinweg, David ist dem hinterhergelaufen und hat mit dem gekämpft. Und er hat das Schaf seinem Rachen entrissen. Was hat David gemacht, wenn der Löwe sich gegen ihn erhoben hat? Er hat ihn beim Bart gepackt und ihn erschlagen. Was für Waffen hat so ein Hirte? Ein Stab, oder? Nun, wie viele erwachsene Männer haben wir hier? Können sich mal die erwachsenen Männer melden? Einmal die Hand oben lassen. Wie alt war David ungefähr? War er ein erwachsener Mann oder ein Jüngling, als er kämpfte? Ein Jüngling. Wenn ich jetzt die erwachsenen Männer frage, die sich gerade gemeldet haben, würdet ihr mit einem Stab gegen einen Löwen kämpfen, wenn es nicht unbedingt sein muss? Nicht mal die erwachsenen Männer hier würden sagen, ich tue das. Der Jüngling David hat es gemacht. Er war noch nicht mal ein erwachsener Mann. Er hat trotzdem mit einem Stab gegen einen Löwen gekämpft. Nun, David war der Hirte, der auf die Herde seines Vaters achtete. Nun, Jesus Christus ist der Hirte, der auf die Herde seines Vaters achtet. Hat Jesus Christus auch einen Stab? Ja. Was für einen Stab hat er? Ein Hirtenstab, genau. Aus welchem Material? Er wird die Völker weiden mit eisernem Stabe. David war schon eine tödliche Gefahr für den Löwen mit einem hölzernen Stab als ein Jüngling. Unser Hirte ist der allmächtige Gott mit einem eisernen, unbändigen Stab. Der Hirte, der auf euch aufpasst, hat einen eisernen Stab, mit dem er die Völker weidet. Weil wir diesen Hirten haben, können wir sicher sein. Nun, ich möchte euch das mal zeigen, wie das aussieht, wenn der Hirte auf seine Herde aufpasst. In Apostelgeschichte 13 lesen wir die Geschichte von Paulus, wie Paulus in den Missionsfeldern unterwegs war. Und in Apostelgeschichte 13, da geht er nach Antiochia. Und in Antiochia missioniert er. Und er bringt das Evangelium zu all den Menschen dort. Die Heiden nehmen das Evangelium an. Die Juden lehnen das Evangelium ab. Und Paulus muss fliehen nach Ikonium. In Ikonium predigt er wieder. Die Heiden nehmen das Evangelium an. Die Juden lehnen das Evangelium ab. Und die Juden versuchen, Paulus zu steinigen. Paulus flieht nach Lystra. In Lystra predigt er das Evangelium. Die Heiden nehmen das Evangelium an. Die Juden lehnen das Evangelium ab. Und dann versammeln die Juden die Menschen aus Antiochia, die Juden aus Antiochia kommen, zusammen mit den Juden aus Ikonium und versammeln dann das Volk in Lystra, um den Paulus umzubringen. Und sie steinigen ihn in Lystra. Sie denken, Paulus ist tot. Dann nehmen sie Paulus und ziehen ihn vor die Stadt hinaus und schmeißen ihn dorthin. Wir gucken mal in diese Geschichte rein, in Apostelgeschichte Kapitel 14. Apostelgeschichte 14 und wir lesen ab Vers 19. Apostelgeschichte 14, Abvers 19. Es kamen aus Antiochia und Ikonium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündet und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Satan wollte das Werk des Paulus behindern. Er wollte das Schaf aus der Herde nehmen, dass Paulus nicht weitermachen kann. Aber das war nicht möglich zu diesem Zeitpunkt. Der Satan konnte das Werk nicht hindern, denn Paulus hatte zum einen ein Werk zu tun und zum anderen, so wissen wir, war das Werk in Paulus noch gar nicht abgeschlossen. Aber die Verheißung steht ja auch über dem Haupt von Paulus. Denn ich bin gewiss, dass der, der in dir das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Paulus konnte gar nicht sterben, bevor das Werk in ihm nicht abgeschlossen ist. Denn der Oberhirte, wie ihn Petrus nennt, hatte ihm das versprochen. Er kann nicht sterben, bevor das Werk in ihm nicht abgeschlossen ist. Der Hirte ist dort. Satan hat versucht, das Werk zu behindern. Er hatte das Schaf ja schon im Maul. Aber dann kam der Hirte. Und was macht Paulus? Nachdem er gesteinigt worden ist, steht er auf, geht nach Derbe und danach, wo geht er dann hin? Zurück nach Antiochia, Ikonium und Lystra. Und er bringt das Evangelium zu den Menschen. Er geht genau in die Städte wieder hinein, wo sie ihn steinigen wollten. Und die Bibel bezeugt, er hatte eine schöne Zahl Jünger gemacht. Wehe dem Satan, wenn er sich gegen den Hirten erhebt. Denn der Hirte ist stärker als er. Der Hirte kann segnen. Das Werk in Paulus war noch nicht abgeschlossen. Wir wissen das aus Philipper 3, wo Paulus schreibt: Es ist nicht so, dass ich es schon erlangt habe, aber ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Paulus hatte zu dem Zeitpunkt hier noch einen Weg zu gehen. Das Werk in ihm war noch nicht beendet. Aber ganz an seinem Lebensende, unmittelbar bevor sie ihn dann hingerichtet haben, da schreibt er den 2. Timotheusbrief. Und wir gucken in den mal rein, 2. Timotheus, wie Paulus rückblickend über sein Leben geht. Paulus beschreibt diese Situation, was da passiert ist in den Missionsfeldern. 2. Timotheus 4, ab Vers 16. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen. Er hat mich schon aus dem Rachen des Löwen erlöst. In diesem gleichen Kapitel, in dem letzten Brief, da schreibt er dann am Ende seines Lebens: Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Fortan liegt für mich die Krone des Lebens bereit. Und dann wird Paulus hingerichtet. Das Werk in ihm kam zum Abschluss. Christus hat ihn nicht sterben lassen, bevor das Werk nicht zu Ende ist. Und dieses Versprechen steht auch über eurem Kopf. Paulus hätte so oft sterben müssen. Er hat Schiffbruch erlitten. Er wurde gesteinigt. Er wurde von einer giftigen Schlange gebissen. Aber das Werk in ihm musste erst abgeschlossen werden. Denn das Versprechen hatte ihm Christus gegeben. Und darauf hat Paulus sein ganzes Leben gebaut. Auf den Hirten, der auf ihn aufpasst. Solange das Schaf beim Hirten ist, kann der Satan toben, wie er will. Er kann das Schaf nicht umbringen. Er würde gerne, damit das Werk nicht abgeschlossen wird. Aber die Verheißung Gottes ist stärker. Sie stand über dem Haupte von Paulus und nicht nur über dem Haupte von Paulus, sondern von allen Aposteln. Denken wir an die Apostel, Apostelgeschichte 5. Da sprechen die Apostel, sie predigen das Evangelium und die Hohepriester nehmen alle 12 Apostel gefangen. Schmeißen sie ins Gefängnis. Kein Mensch da, der ihnen helfen kann. Was macht Gott? Er schickt einen Engel und lässt die alle raus. Und was machen sie? Sie predigen wieder das Evangelium in Jerusalem. Sie gehen wieder in den Tempel und predigen dort. Denn sie hatten eine Aufgabe zu erfüllen, egal ob die Menschen sie umbringen wollten oder nicht. Da war kein Mensch, der ihnen hätte helfen können. Also schickt Gott einen Engel. Etwas später lesen wir die Geschichte von Petrus in Apostelgeschichte 12. In Apostelgeschichte 12 ist Petrus und verkündigt das Evangelium. Und dann kommen die Hohenpriester und werfen ihn ins Gefängnis. Und wenn wir das bei Ellen White lesen, sagt Ellen White, am nächsten Tag sollte er hingerichtet werden. Paulus war eingesperrt hinter 4 Türen mit 16 Wachen, links und rechts gefesselt, seine Beine in einem Stock und er war an Wachen gefesselt. Da war kein Mensch, der ihm hätte helfen können. Am nächsten Tag soll er hingerichtet werden. Aber war das Werk in Petrus schon vollendet? Nein. Wir lesen später in Apostelgeschichte, dass noch was verändert werden musste. Gab es irgendeinen Menschen, der ihn hätte retten können? Nein. Was macht Gott? Er schickt einen Engel. Es ist für Gott leicht, einen Menschen oder einen Engel zu schicken. Er schickt einen Engel, der geht ins Gefängnis zu Petrus, löst ihn von seinen Fesseln und geht mit ihm durch all die Türen hindurch, an all den Wachen vorbei, einen Block weiter raus in die Straße und er lässt ihn allein. Und Petrus dachte, er hätte geträumt. Gott hält sein Versprechen, denn Gott ist treu. Er kann nicht untreu sein. Und Petrus hat sein ganzes Leben auf diesen treuen Hirten gesetzt. Und was macht Petrus danach? Er macht weiter, er missioniert wieder. Er bringt das Evangelium zu den Menschen. Wer unter dem Schirm des Höchsten steht, der steht unter dem Schutze Gottes. Unter dem Schutze des Allmächtigen. Was kann ein Mensch ihm tun? Die Menschen können nichts tun, es sei denn, dass Gott es zulässt. Und über den Aposteln, über Petrus, stand eine große Verheißung. Kennt jemand von euch den David Gates? Ich habe mich mal mit ihm unterhalten und er hat mir Geschichten aus dem Missionsfeld erzählt. Und ich höre die so gerne. Geschichten von den Missionaren, wo sie sind, was sie erlebt haben. Und der David Gates, der erzählte mir diese Geschichte, dass er eines Tages, er wollte in die Missionsfelder nach Bolivien fliegen, wo er auch wohnte. Er wollte in den Dschungel und wollte dort verschiedene Gemeinden gründen und auch besuchen. Nun, er ist von zu Hause los, hat sich bei seiner Frau verabschiedet, stieg in sein Auto und fuhr zu dem kleinen Flugplatz, auf dem sein Flugzeug parkt. Mit diesem Flugzeug wollte er jetzt in die Dschungelgebiete reisen, um den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Als er mit dem Auto anhält, neben seinem Flugzeug, er steigt aus, er geht zur Maschine, da kommt ein zweites Auto, schnell angefahren, hält neben ihm, 4 Männer steigen aus, er kriegt einen Sack über den Kopf und er wird in den Wagen geschmissen. Die Männer steigen wieder ein, Türen zu und sie fahren weg. Und David dachte noch, wo fahren die mit mir hin? Wer ist das? Und er betete, Herr, bitte hilf mir, ich weiß nicht, was mit mir passiert. Und er sagt, die fuhren mehrere Stunden. Mehrere Stunden sind sie gefahren und dann hielt der Wagen an. Die Türen gingen auf, man zerrte ihn aus dem Auto. Er hörte, wie eine große, schwere, eiserne Tür aufgeht. Er wurde irgendwo hineingeschubst und dann nahm er ihm den Sack vom Kopf. Und als er sich umblickte, war er im Gefängnis. Und er hat noch gedacht, Herr, ich bin im Gefängnis und keiner weiß das. Meine Frau weiß das nicht, meine Gemeinde weiß es nicht. Meine Missionsfelder wissen es nicht, die Kirchen dort. Herr, keiner weiß, dass ich hier bin. Ich habe nicht mal ein Verfahren bekommen. Und er hat gebetet, Herr, bitte hilf mir. Hilf mir, hier wieder rauszukommen. Er teilte sich die Zelle mit mehreren anderen. und jeden Abend fiel auf seine Knie und betete und bat den guten Hirten um Hilfe, dass er auf ihn aufpassen möge und dass er ihm helfen möge, aus diesem Gefängnis wieder herauszukommen. Und die Menschen, die haben ihn ausgelacht, die haben ihn beworfen mit Gegenständen, während er da betete. Aber er hat nicht aufgehört. Er hat Tag für Tag seine Gebete und seinen Lobpreis zu Jesus Christus gebracht. Und irgendwann passierte das auf dem Hof, als sie Ausgang hatten und im Gefängnishof waren, dass David verletzte Menschen gesehen hat. Durch die vielen Schlägereien und die Gewalt im Gefängnis waren viele Menschen verletzt, aber auch krank. Und er behandelte diese Menschen. Er kümmerte sich um die Wunden. Er kümmerte sich um das Seelenheil dieser Leute. Er betete mit den Menschen. Und so kam es, dass er eine gute Beziehung zu diesen Menschen aufbaute und die Menschen zu ihm kamen und Fragen stellten, auch Fragen über Christus. Und immer mehr und mehr wuchs dieses Werk im Gefängnis. Die Menschen wurden gesünder. Gott schenkte Heilung. Die Wunden wurden versorgt, auch die seelischen. So weit, dass der Gefängnisdirektor eines Tages zu David kam und sagte, bitte mach dieses Werk hier weiter. Mein Gefängnis ging es noch nie so gut. Was brauchst du? Und er sagte, ich brauche Binden, ich brauche Pflaster, ich brauche Verbandsmaterial, ich brauche Decken. Er sagte ihm, was er braucht und der Gefängnisdirektor hat alles besorgt. David hatte jetzt im Gefängnis ein Gesundheitsministry eröffnet. Und die Menschen wurden nach und nach zu Christus geführt. Immer mehr gingen die Lichter auf im Gefängnis. Menschen gaben ihr Leben Christus. Und es wurde immer größer. Immer mehr Menschen folgten plötzlich Christus. Sie wurden in die Herde Jesu gerufen. So weit, dass eines Tages einer zu David kam, ihm aus dem Gefängnis nahm und ihn rausschmiss. Er sagte, du sollst nicht mehr kommen. Der Satan hat Angst bekommen, denn der Hirte war mit David. Und wehe dem Satan, wenn er sich gegen den Hirten erhebt. Wehe dem Satan, wenn das Schaf blökt. Wenn das Schaf den Hirten ruft. Denn der Hirte kommt. Und er säumt nicht. Und er wird sein Schaf schützen. Und er wird das Schaf aus dem Rachen des Löwen reißen. Und der Löwe wird Schaden nehmen. Wehe dem Satan, wenn er das tut. Wenn das Schaf treu beim Hirten bleibt und sich keine Angst machen lässt. Nicht von geworfenen Gegenständen und nicht von Spott und Hohn. Denn der Hirte wacht über seine Schafe. Wieder zurück zu den Aposteln. Die Apostel sind doch alle als Märtyrer gestorben, oder? Einige in Ägypten, einige in Rom, einige in Babylon oder wo auch immer. Sind alle Apostel als Märtyrer gestorben? Nein, welcher nicht? Johannes nicht. Wenn wir die Geschichte von Johannes im großen Kampf lesen, dann stellen wir fest, dass Johannes nach Rom gebracht wurde, denn er sollte dort sterben. Was haben sie mit Johannes gemacht? In ein Fass mit siedendem Öl haben sie ihn gesteckt. Sie wollten Johannes lebendig frittieren. Und sie haben ihn da reingesteckt. Und was passierte mit Johannes? Nichts. Er sah die Römer an. Und die Römer wussten nicht, was sollen sie mit ihm tun. Sie können diesen Menschen nicht umbringen. Und sie konnten ihn wirklich nicht umbringen, denn das Werk in ihm war noch nicht vollendet. Und das Werk, das er noch zu tun hatte, war auch noch nicht vollendet. Und immer noch stand die Verheißung Gottes über ihm. Denn ich bin gewiss, dass derjenige, der in euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und das wird Jesus Christus halten, dieses Versprechen, wenn seine Schafe an seiner Seite bleiben. Sie haben versucht, den Johannes in Öl umzubringen, in siedendem Öl, und sie konnten nichts tun. Sie zogen ihn raus und sie merkten, wir können diesen Mann nicht umbringen. Was mussten sie also tun? Was haben sie gemacht mit Johannes? Sie haben ihn verbannt nach Patmos, weil sie ihn nicht umbringen konnten. Und dann war der in Patmos und da empfängt er die Offenbarung. Das Buch, das uns heute so zum Segen geworden ist. Wehe dem Satan, wenn er sich gegen den Hirten erhebt. Wehe, wenn er versucht, die Schafe von der Herde zu trennen. Wehe, wenn das Schaf den Hirten ruft. Johannes hat Christus zu seiner Burg, zu seinem Fels und zu seinem Schild erklärt. Er hat sein Leben Christus in die Hand gedrückt. Die Menschen können das Leben von uns nehmen, aber sie können unser Leben nicht von Christus fordern. Und Christus hält unser Leben in der Hand. Denn jeder von uns hat sein Leben Christus gegeben. Christus bewahrt unser Leben. Im Psalm 34, Vers 8 heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Was können Menschen mir tun, wenn doch der Engel des Herrn an meiner Seite ist? möchte euch eine beeindruckende Geschichte erzählen. Vielleicht weiß es jemand. Was ist am 6. August 1945 passiert? 6. August 1945. Wer weiß es? Ja. Die Nuklearbombe fiel auf die Hafenstadt Hiroshima. Diese japanische Hafenstadt ist am 6. August 1945 in eine Katastrophe gerutscht. Ich möchte euch aus dieser Zeit eine Geschichte erzählen von der Asako Furunaka, eine Japanerin. Asako Furunaka ist 1922 geboren. Nun, sie lebt in dieser Zeit, aber ich möchte die Zeit ein bisschen überspringen und euch kurz aus ihrem Leben berichten. Asako Furunaka wuchs in einer sehr reichen Familie auf. Sie studierte dann Lehramt und später noch Journalistik. Und ich meine sogar, sie war die erste japanische weibliche Journalistin. Asako Furunaka heiratete dann später einen Universitätsprofessor. Und sie führten so eine richtige Bilderbuch-Ehe. Es war total das schöne Leben, das sie führten, und sie waren beide sehr glücklich. Doch es änderte sich. Als sie 50 Jahre alt war, verließ sie ihr Mann. Und Asako, sie fiel in Depression. Ihr Leben war völlig in Scherben, alles war kaputt. Eine Freundin lud sie dann ein in die Adventgemeinde und Asako folgte. Sie kam in die Adventgemeinde und sie lernte die Bibel kennen. Sie lernte Jesus Christus ein bisschen kennen, und als die Menschen dort merkten, dass die Asako unglaublich gut Geschichten erzählen kann, weil sie ja Lehrerin und Journalistin ist, haben sie gefragt: Möchtest du nicht mithelfen in der Sabbatschule? Möchtest du den Kindern nicht die biblischen Geschichten erzählen? Asako willigte ein, und so saß sie dann zusammen mit den Kindern und brachte den Kindern diese biblischen Geschichten nahe. Und eines Tages passierte es, dass Asako darüber erzählte, über die drei Freunde von Daniel im Feuerofen. Schadrach, Meschach, Abednego wurden lebendig ins Feuer geworfen und es passierte ihnen nichts. Und wie sie diese Geschichte erzählt, steht ein kleiner Junge auf und sagt: Ich glaube das nicht. Ein Mensch kann nicht im Feuer überleben. Und Asako überlegte und denkt: Glaube ich das eigentlich selber? Und dann stand ein kleines Mädchen auf und sagte: Ich glaube das wohl. Denn meine Oma hat mir erzählt, dass damals, als die Atombombe auf Hiroshima fiel, nicht ein Adventist gestorben ist. Und Asako war am Überlegen und dachte: Ist das wirklich wahr? Und sie sagte: Moment, ich bin doch Journalistin, ich arbeite in der Universität, ich kann das doch rausbekommen. Und so machte sie sich an die Arbeit. Sie studierte also die ganze Geschichte von der Adventgemeinde in der Zeit 1945. Und sie suchte alle Namen raus von den damaligen Gemeindemitgliedern. Und jeder, der noch lebte, zu dem ist sie hingefahren und hat ihn interviewt. Und sie erzählt die Geschichte. Ich will euch das kurz zusammenfassen. Es war der 6. August 1945. Es war 6 Uhr morgens, als die Bombe fiel. Im Umkreis von 2 Kilometern war alles sofort zerstört. Die Bodentemperatur im Zentrum dieser Bombe, im Zentrum der Stadt, betrug 6000 Grad Celsius. Der Boden hat geglüht wie flüssiges Glas. 6000 Grad Celsius. Die Menschen im Umkreis von 4 Kilometern sind sofort gestorben. 4 Kilometer. Alle sofort tot. Wenn ihr mal in Japan seid, dann besucht mal das Museum für japanische Geschichte dort. Dort werdet ihr sehen, da steht zum Beispiel noch eine Wand, eine Mauer. Und auf dieser Mauer seht ihr die Schatten von Menschen. Morgens um 6 Uhr standen die Menschen auf der Straße und haben ihr Frühstück gegessen. Als die Bombe explodierte, verdampften diese Menschen in einem Augenblick. Und ihre Schatten sind heute noch in der Mauer. In diesem Museum seht ihr eine Treppe. Auf dieser Treppe seht ihr noch Menschen sitzen. Die sind in einem Augenblick verdampft. Die Schatten sind noch da. 200.000 Menschen starben, als die Bombe fiel. Ein Sturm wehte über diese Stadt mit 260 km/h. Die Glassplitter der Gebäude wurden noch 16 Kilometer weit an anderen Städten gefunden. Das war ein furchtbares Desaster. Aber kein Adventist starb. Da war zum Beispiel, als die Asako Furunaka sich die Geschichten raussuchte von den Gliedern der damaligen Adventgemeinde, hatte sie zum Beispiel sich drei Namen rausgesucht, die ich hier wiedergeben will, weil sie mich besonders beeindrucken. Da war zum Beispiel die Hiroku Kainun. Hiroku Kainun, es war 6 Uhr morgens, sie war gerade aufgestanden und betete auf ihren Knien an ihrem Bett, als die Bombe explodierte. Ein Riesenknall, sie schreckte auf von ihrem Gebet, rannte ans Fenster und guckte raus und die Stadt war weg. Aber an ihrem Haus ist nicht mal eine Fensterscheibe kaputt gegangen. Das stand einsam im alten Hiroshima, ein Haus. Nicht mal ein Fenster ist zerbrochen. Da war die Iva Kamota, auch ein Mitglied der ersten Adventgemeinde damals. Auch sie lebte nur 1 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, also im Detonationsherd. Dort war ihr Haus. Als die Bombe explodierte, riss ihr ganzes Haus weg. Und Iva Kamota, sie krabbelte aus den Trümmern hervor. Alles brannte um sie rum. Sie hat die Steine weggeräumt, hat ihre Kinder hervorgeholt, hat ihre Kinder auf den Arm genommen und ist aus der Stadt gegangen. Iva Kamota und auch ihre Kinder lebten noch bis in die 80er Jahre hinein. Die waren weder verstrahlt noch verletzt, hatten keine Brandspuren und nichts. Aber die Geschichte, die mich am meisten beeindruckt hat, ist die von Toniko Kihare. Toniko Kihare war Ärztin. Sie hatte Nachtschicht. Sie war in der Nacht vorher im Krankenhaus und arbeitete dort und hatte sich nun gerade ins Bett gelegt. Es war 6 Uhr morgens, sie schlief. Dann gab es diese Riesenexplosion und sie sprang auf, sie rannte aus dem Haus, stieß die Tür auf, stand auf der Straße und merkte, dass sie auf glühendem Boden steht. Auch sie war nur 1 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Ihr Haus wurde nicht beschädigt. Und sie stand auf glühendem Boden. Sie guckte sich die Stadt an oder das, was davon übrig war, nur dieses riesige Inferno. Und sie dachte sich, was für eine Katastrophe. Wie viele Menschen sind wohl verletzt und sind gestorben? Ich muss ins Krankenhaus zurück, ich bin ja Ärztin. Sie hat ihren Koffer genommen und ist auf direktem Wege ins Krankenhaus zurückgerannt. Und das Krankenhaus ist genau auf der anderen Seite der Stadt. Zwischen ihrem Haus und dem Krankenhaus war dieser atomare Pilz. Sie ist auf direktem Wege zum Krankenhaus gerannt. Im Krankenhaus kann man noch die Akten finden für ihre Arbeitsunterlagen, wie sie gearbeitet hat. Und das ist so beeindruckend. Die Asako Furunaka hatte sich diese Arbeitsunterlagen rausgeben lassen und hat geschaut, wie die Toniko Kihare denn gearbeitet hat. Und da heißt es, sie hatte Nachtschicht. In der Nacht vom 5. auf den 6. August kam aber früh morgens, kurz nach 6 oder 7, wieder an und hat die Arbeit wieder aufgenommen. Und dann geht man die Liste durch, ihre Arbeitsstunden, und man stellt fest, dass Toniko Kihare 7 Tage ohne Pause durchgearbeitet hat. Alle anderen Ärzte kommen und gehen und Toniko Kihare läuft einfach durch, nächster Tag. Nächster Tag, 7 Tage lang. Sie hat sich um die Verletzten gekümmert und sie hat den Menschen das Evangelium gebracht. Ein Licht ging an im Krankenhaus und viele Menschen erfuhren von Jesus Christus. Toniko Kihare war ein lebendiges Zeugnis im Krankenhaus. Und es ist tatsächlich kein Adventist ums Leben gekommen, in der ganzen Stadt nicht. Alle wurden auf wundersame Weise gerettet und sind als Zeugnis für die Menschen an die Orte gegangen und haben sich gekümmert um die Menschen, die alles verloren hatten. Asako Furunaka, die Journalistin, die das alles rausbekommen hatte, hat sich dann mit 58 Jahren taufen lassen. Als sie all die Geschichten studiert hat, was Gott für sein Volk getan hat, hat sie ihr Leben Christus übergeben. Und hat gesagt, bitte, pass du auch auf mein Leben auf. Ich möchte, dass du über mein Leben wachst und dass du in Zukunft auch mein Hirte bist. Und so wurde sie Christ. Schau mal mit mir im Psalm 91. Psalm 91 und wir lesen ab Vers 7. Psalm 91, ab Vers 7. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Ob auch 1000 fallen zu deiner Linken oder 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Denn dein Hirte passt auf dich auf und er wird sogar seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Denn auch über deinem Haupt steht die Verheißung, das Werk in dir wird abgeschlossen, bevor Christus wiederkommt. Und wenn Jesus dich 200 Jahre alt werden lassen muss, aber das Werk wird abgeschlossen, solange du bei deinem Hirten bist. Schaut euch mal hier Vers 13 an. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den jungen Löwen und den Drachen zertreten. Löwe, Drache, Otter, was sind das für Symbole? Alles auf Satan. Er ist dein Widersacher. Er versucht dich umzubringen, er versucht dich aus der Herde rauszuziehen, aber du wirst deinen Fuß auf ihn setzen. Du wirst ihn zertreten, weil dein Hirte bei dir ist. Satan wird dein Leben lang versuchen, dich von Christus wegzubringen. Er wird brüllen und dir Angst machen, damit du den Hirten verlässt. Denn er weiß, solange du beim Hirten bist, kann er dir nichts tun. Er versucht, dich wegzubringen. Und die einzige Möglichkeit, dass der Satan dich überwindet, ist, dass du den Hirten loslässt. Gib jeden Tag neu dein Leben Christus. Gib ihm dein Leben in die Hand und bitte ihn, auf dich aufzupassen, dich zu führen und dich zu weiden wie ein Hirte seine Schafe. Dann kann der Satan brüllen. Aber du bist in seiner Hand. Wir gehen in Jesaja 49. Jesaja 49, Vers 15 und 16. Gott möchte euch sagen, wie sehr er euch liebt. Und er beschreibt das hier so schön. Er sagt, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet, deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Ich habe deinen Namen in meine Hände gezeichnet. Gott kennt dich ganz genau, dein Leben ist jeden Tag vor ihm. Und er sagt, kann auch eine Mutter ihr Kindlein vergessen? Ich denke, die größte Liebe, die wir uns vorstellen können auf diesem Planeten, ist die Liebe von einer Mutter zu ihrem Kind. Und Gott sucht sich das raus, um euch zu erklären, wie sehr er euch liebt. Und er sagt, kann denn eine Mutter ihr Kind vergessen, dass sie sich nicht über ihn erbarmt? Und dann sagt er, und selbst wenn sie vergessen sollte, ich werde dich niemals vergessen. Niemals. Ich bin alle Zeit bei dir. Ich werde dich niemals vergessen. Christus hat ja sein Leben für dich gegeben. Willst du nicht auch dein Leben für ihn geben, dass er es verwahrt bis in alle Ewigkeit? Amen. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Er ist das Alpha und er ist das Omega. Er hat das gute Werk in dir begonnen und er wird es auch abschließen. Was immer das kostet, lass deinen Hirten nicht los, bleib an seiner Hand, dein Leben lang. Ich möchte mit einem Vers schließen in Epheser 3, Vers 20 und 21. Epheser 3, Vers 20 und 21. Paulus, der all diese Dinge auch erlebt hat im eigenen Leben, sagt hier zu den Gemeinden, zu euch: Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeiten der Ewigkeiten. Dann sagt er Amen. Ihm aber, der weit mehr über die Maßen zu tun vermag, als wir bitten. Er kann alles. Er kann dein Leben in jeder Situation retten. Und wenn der Satan dir eine Atombombe vor die Füße wirft. Jesus Christus ist der Herrscher über Leben und Tod. Niemand kann dein Leben von ihm fordern. Denn sein Versprechen steht noch immer über deinem Haupt. Er wird auf dich aufpassen, denn er möchte das Werk in dir vollenden. Amen.